Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Es gibt wohl nur wenige Themen, die so polarisieren. Kein Wunder, schließlich geht es um Leben und Tod, aber auch um Selbstbestimmung und die Rechte von Frauen und ungeborenem Leben. Die Rede ist von Schwangerschaftsabbrüchen. Die sind in Deutschland grundsätzlich verboten, geregelt in § 218 des Strafgesetzbuches. Bleiben aber straffrei, wenn sie in den ersten 12 Wochen einer Schwangerschaft durchgeführt werden und es zuvor ein Beratungsgespräch gab. Das Thema nimmt gerade wieder Fahrt auf, denn möglicherweise könnte die Bundesregierung dieses grundsätzliche Abtreibungsverbot kippen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber blicken wir auf eine neue Studie, die Umstände und Auswirkungen von Schwangerschaftsabbrüchen hierzulande deutlich macht. Tim Diekmann.
Den Geheimnissen einer Schwangerschaft auf der Spur.
Also das bedeutet, das hier ist quasi das, wo man nicht so richtig weiß, was es ist.
Laura Hesse aus Tübingen studiert Medizin, will Gynäkologin werden und schwangeren Frauen in schwierigen Situationen zur Seite stehen. Das liegt auch an einer Entscheidung, die sie selbst vor 4 Jahren getroffen hat. Mit Anfang 20 hat Laura Hesse abgetrieben und fühlte sich alleingelassen.
Das erste war Schock. Ich habe gar nicht damit gerechnet, schwanger zu sein. Der erste Gedanke war, das kann nicht sein oder das... Ich will das nicht. Das bedeutet, das Bauchgefühl, dass ich die Schwangerschaft nicht fortführen möchte, das war von Anfang an da. Ich habe mich dann relativ schnell nach dem Test mit der Person besprochen, von der ich schwanger war. Bei ihm war das gleiche Gefühl da. Und dann stand auch für uns beide sehr schnell in dem Moment schon die Entscheidung, dass wir uns nicht vorstellen können, da die Schwangerschaft fortzuführen.
Doch so schnell sie eine Entscheidung für sich treffen konnte, so lang war der Weg bis zum Abbruch.
Es waren dann 2,5, fast 3 Wochen von Schwangerschaftstest bis zum Abbruch. Und das ist natürlich eine unglaublich anstrengende Zeit, weil man eigentlich die ganze Zeit nur wartet und von einem Termin zum anderen geht. Ich war dann noch bei der Krankenkasse für die Kostenübernahme. Und immer wieder muss man mit Menschen, die man nicht kennt, darüber sprechen. Und immer wieder weiß man nicht, wie die Menschen reagieren würden, auf die man trifft.
Eine vom Bund geförderte Studie zu den Erfahrungen und Lebenslagen von ungewollt Schwangeren stellt nun Mängel im Angebot fest. Fast 60% der befragten Frauen geben demnach an, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Informationen zum Thema Schwangerschaftsabbruch zu haben. Und auch die Versorgungslage ist nicht in allen Bundesländern ausreichend. Demnach mangele es vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz an Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Insgesamt leben rund 4,5 Millionen Menschen in Deutschland mehr als 40 Autominuten von solch spezialisierten Kliniken entfernt. Eine Hürde.
Je länger das dauert, desto schwieriger, also kann unter Umständen auch der Schwangerschaftsabbruch sein und auch die Belastung für sie steigen. Wir haben festgestellt, dass der größte negative Einflussfaktor auf das psychische Wohlbefinden die Stigmatisierung ist.
Dazu gehörten auch sogenannte Gehsteig-Proteste unmittelbar vor Beratungsstellen, so wie hier über viele Wochen in Pforzheim. Ein Vertreter der Initiative 40 Tage für das Leben verteidigt die Aktionen.
Eine westliche Demokratie, die sich den Schutz der Menschenrechte auf die Fahnen schreibt, die darf die kleinsten und die jüngsten und die wehrlosesten Mitglieder ihrer Gesellschaft nicht vergessen. Und das sind die ungeborenen Menschen, die ungeborenen Kinder, die nun mal existieren im Mutterleib. Und denen wird vorab die Menschenwürde abgesprochen.
Medizinstudentin Laura Hesse will vor allem eins erreichen: das Thema Schwangerschaftsabbruch enttabuisieren.
Wir müssen irgendwie eine sehr viel klarere Kante zeigen gegen Dinge wie Gehsteigbelästigung und gegen eine sehr aggressive Abbruchgegnerinnen-Szene in Deutschland, die immer wieder auch eine große Belastung sind für Menschen, die in dem Bereich arbeiten, aber auch für die Patientinnen selbst.
Von der Politik wünscht sie sich eine Entscheidung, dass ein Schwangerschaftsabbruch in Zukunft keine Straftat mehr ist.
Ja, und genau diesbezüglich könnte sich etwas tun, denn kommenden Montag wird die Empfehlung einer Expertenkommission vorgestellt, von der vorab schon etwas durchgesickert ist, nämlich dass dieses grundsätzliche Abtreibungsverbot fallen sollte, zumindest in der Frühphase der Schwangerschaft. Sprich, § 218 sollte verändert oder vielleicht sogar ganz abgeschafft werden. Bis das aber soweit wäre, hat der Bundestag sich heute mit einem anderen Punkt beschäftigt, und zwar einem, den die Medizinstudentin Laura Hesse da im Beitrag eben am Ende angesprochen hat, die sogenannte Gehsteigbelästigung. Vor solchen Anfeindungen durch Abtreibungsgegner will die Bundesregierung schwangere Frauen stärker schützen. Jan-Peter Bartels.
Eindeutig die Körpersprache bei der Union, keine Begeisterung. Die Debatte emotional, die Selbstbestimmung der Frau ein Gegensatz zum Schutz des ungeborenen Lebens? Die Familienministerin kritisiert, wie Abtreibungsgegner Schwangere angehen.
Kurz vor der Beratungsstelle versperren unbekannte Menschen den Weg. Sie überziehen sie mit Vorwürfen, mit Hass. Sie machen den Weg zur Beratungsstelle zu einem Spießrutenlauf. Und das ist unzumutbar und deshalb müssen wir das unterbinden.
Abtreibungsgegner, so der Gesetzentwurf, sollen beispielsweise vor Beratungsstellen Abstand halten müssen, mindestens 100 Meter. Überhaupt, Frauen auf dem Weg zur Beratung unter Druck zu setzen, soll verboten sein.
Wie soll eine solche selbstbestimmte Beratung gelingen, wenn sie von radikalen Abtreibungsgegnern angeschrien und bepöbelt werden, wenn sie mit Kunstblut beschmiert werden, wenn sie mit unrealistisch großen Plastikföten beschenkt werden?
Die AfD sieht das grundsätzlich anders.
Ihr Gesetz macht Lebensschützer als Gehsteigbelästiger verächtlich.
Die Union hält vieles in dem Gesetzentwurf für leere Versprechen oder für bereits geregelt. Zugang zu Behindern, das sei Nötigung und schon jetzt strafbar. Sie fordert:
Bauen Sie mehr Beratungsstellen, stärken Sie die Hilfsangebote für die Schwangeren in diesen schwierigen Zeiten und vor allem bohren Sie den gesellschaftlichen Konsens zum Schwangerschaftsabbruch nicht wieder auf.
Gemeint ist damit dieser Bericht einer Expertenkommission der Bundesregierung, eigentlich noch geheim, der im Regierungsviertel aber schon kursiert. Er legt nahe, einen Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen generell straffrei zu machen. Scharf die Kritik aus der Union, die ersten reden von einer Klage. Fraktionsvize Bär sagt, die Ampel müsse ungeborenes Leben mehr achten.
Die Debatte ist natürlich ohne Not vom Zaun gebrochen. Wir haben seit über 30 Jahren einen Rechtsfrieden in unserem Land. Und ein Kompromiss ist ja immer dann besonders gut, wenn beide Seiten unzufrieden sind. Und es waren beide Seiten unzufrieden.
Schwangerschaftsabbruch, eine offenbar heikle Debatte für die Ampel. Viele wollen dazu heute nichts sagen, noch sei ja nichts entschieden, der Bericht noch nicht mal offiziell veröffentlicht. Das kommt Montag. Eine Sprecherin bittet um Geduld.
Dem Bundeskanzler ist sehr daran gelegen, dass das Thema mit der nötigen Sensibilität und dem nötigen Respekt diskutiert wird. Sie wissen, dass das ein Thema mit einem großen Potenzial zur Polarisierung ist, die wir in vielen Gesellschaften sehen. Und es geht uns sehr darum, eine solche Polarisierung und eine solche Schärfe zu vermeiden.
Das wird nicht leicht. Da war die heutige Debatte wohl nur ein erster Vorgeschmack. Der Entwurf der Familienministerin wird nun in den Ausschüssen weiter diskutiert.
Rückblickend wirken die langen europäischen Debatten um die Migrationspolitik schier endlos. Immer wieder gab es Ärger in und mit den Mittelmeerländern der EU und immer wieder Streit um die Verteilung von Geflüchteten in Europa. Doch nach fast 10 Jahren der Kontroverse hat heute das Europaparlament eine umfassende EU-Asylreform beschlossen. Die noch nötige Zustimmung durch die Mitgliedstaaten im Rat, die gilt als Formsache. An den EU-Außengrenzen, wie hier in Griechenland, soll es künftig also etwa sogenannte Schnellverfahren geben. Ob nun endlich eine europäische Einigkeit herrscht? Aus Brüssel, Christian Feld.
2013, Lampedusa. Sie überlebten, hunderte andere Flüchtlinge nicht. Was ich heute versprechen kann, die EU-Kommission wird alles tun mit den Mitteln, die wir haben, um die Situation zu verändern. 2015, die EU versucht, Flüchtlinge solidarisch zu verteilen, ohne Erfolg. Wir brauchen mehr Europa in unserer Asylpolitik. 2020, Flüchtlingslager Moria. Europa sucht noch immer eine gemeinsame Asylpolitik. Jeder muss hier einen Schritt nach vorne machen und Verantwortung übernehmen. Jahrelang hatte die EU erfolglos eine Reform der Asylpolitik verhandelt, damit es Bilder wie diese von heute nicht mehr gibt. 3 tote Mädchen in schwarzen Plastiksäcken in Griechenland. Vor dem EU-Parlament in Brüssel, der Moment der Entscheidung ist nah. Draußen protestieren sie noch gegen die Asylreform, während sich drinnen ein emotionaler Schlagabtausch entwickelt.
Wer gegen diesen Pakt stimmt, der sorgt dafür, dass es so bleibt, wie es ist. Und so, wie es ist, kann es nicht bleiben.
Es geht nicht weniger als um die Frage der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Es geht darum, ob wir in der Mitte des Hauses in der Lage sind, uns gegen Populisten, Demagogen und Hetzer zur Wehr zu setzen und für die Bürgerinnen und Bürger dieser Union zu liefern.
Diese vorliegende Einigung ist die politische Bankrotterklärung und ein Einknicken vor der Hetze der Rechten in Europa.
Die Regeln für Migranten werden deutlich verschärft. Menschen mit schlechten Chancen auf Asyl, zum Beispiel aus sicheren Herkunftsländern, sollen ein Verfahren unmittelbar an der EU-Außengrenze durchlaufen, unter haftähnlichen Bedingungen. Das Verfahren soll etwa 12 Wochen dauern, wenn besonders viele Migranten kommen, auch länger. Nach einer Ablehnung soll auch die Abschiebung in sichere Nicht-EU-Staaten möglich sein. Ausnahmen für Familien mit Kindern soll es nicht geben. Skepsis bei Migrationsforschern.
Menschen sind dort unter Stress, sie müssen erstmal ankommen, sie verstehen vielleicht überhaupt nicht das Asylsystem. Das ist eigentlich nicht der Ort und die Art und Weise, wie Europa Asylanträge von schutzsuchenden Menschen prüfen sollte.
Am Abend im Parlament ist es soweit, alle Teile der Asylreform haben eine Mehrheit. Historisch sagen wenigstens die Befürworter. Der Pakt schafft ein ausgewogenes Verhältnis zwischen strengeren Regeln gegen den Missbrauch des Systems und dem Schutz der Schwächsten. Es ist der Wunsch, die Hoffnung, dass es in Zukunft weniger Bilder wie diese gibt. Die stammen von Lampedusa und sind nur ein paar Tage alt.
Und zu dieser europäischen Asylreform, die heute im EU-Parlament beschlossen wurde, hat unser Brüssel-Korrespondent Tobias Reckmann vom Westdeutschen Rundfunk diese Meinung.
Diese Asylreform unterm Strich jetzt gut oder schlecht zu finden, ist eigentlich kaum möglich. Fangen wir mal damit an, dass Menschen, die schlechte Aussichten auf Asyl haben, künftig unter haftähnlichen Bedingungen untergebracht werden. Für mindestens 12 Wochen. Auch Familien mit Kindern. Dass also künftig qua EU-Gesetz, also ganz offiziell, auch kleine Kinder in einer Art Gefängnis unterkommen, das kriege ich mit meiner Vorstellung von unseren europäischen Werten nicht zusammen. Viele Abgeordnete im Europaparlament übrigens auch nicht. Und trotzdem haben sie heute zähneknirschend zugestimmt. Und ich kann das verstehen. Denn ohne diese strengen Regeln hätten die von Migration besonders betroffenen Länder wie Italien gar nicht mitgemacht. Und ohne sie wäre die Asylreform überhaupt nicht möglich gewesen. Der Preis für eine Einigung war maximal hoch. Stattdessen aber die Reißleine zu ziehen und die Asylreform in die Tonne zu treten, hätte, finde ich, aber auch niemandem etwas gebracht. Denn das hätte bedeutet, man akzeptiert den Status quo, die miserablen Bedingungen in überfüllten Lagern wie auf Lampedusa und dass Geflüchtete unregistriert weiter durch Europa reisen können, weil die Einreiseländer überfordert sind. Durch die Asylreform sollen Länder wie Italien entlastet werden. Und das könnte jetzt zum ersten Mal funktionieren. Ich halte dieses Gesetz an einigen Stellen wirklich für hochproblematisch. Und gleichzeitig sehe ich den Fortschritt, den es an anderer Stelle bringt. Mit diesem Dilemma muss ich leben.
Die Meinung von Tobias Reckmann. Der für Muslime weltweit heilige Fastenmonat Ramadan geht heute zu Ende. Eigentlich eine Zeit für 3 Tage Festtagsstimmung in der muslimischen Welt. Doch natürlich überschattet der Krieg in Gaza dieses Fest. Nachdem schon zu Beginn des Ramadan Anfang März die Hoffnung auf eine Feuerpause umsonst waren, sieht es auch derzeit nicht so aus, als würden die Verhandlungen dazu oder zur Freilassung der israelischen Geiseln irgendwelche Früchte tragen. Über den Versuch, trotz der Grauen des Krieges, zum Ende des Ramadan auch im Gazastreifen eine Tradition, ein Stück Normalität irgendwie aufrechtzuhalten, Hanna Resch.
Rafah, Südgaza, gestern Nachmittag. Ayman und Hadia bereiten das Fest des Fastenbrechens vor. Mit dem wenigen, was sie haben, fast unmöglich. Das hier sollen Falafel werden. Aber es fehlt vieles, auch Equipment. Wenn ich Gebäck machen wollen würde, es gibt kein Gas. Es sind keine Zutaten vorhanden. Und die Enge hier. Das Zelt ist 2x2 Meter und 4 Leute leben hier. Ayman macht sich auf den Weg. In der Zeltstadt helfen sich alle gegenseitig. Dieser Junge verarbeitet Aymans Zutaten für den Falafelteig. Auf dem Markt gibt es zwar einige Stände mit Süßigkeiten, aber die meisten hier können sie sich nicht leisten. Die Preise für das wenige Essen, das es momentan gibt, sind horrend. Ich würde gern etwas Süßes für meine Kinder kaufen. Währenddessen warten im Zelt die Kinder auf das Fest. Ein ganz anderes, als sie es kennen. Papa hat uns immer Kleidung für den Feiertag gekauft. Wir haben mit unseren Freunden gespielt, Gebäck vorbereitet. Uns ist alles genommen worden. Doch dann werden draußen im Camp Süßigkeiten verteilt. Ein kurzer und seltener Moment unbändiger Freude für die Kinder. Auch eine Freude für den Papa. Und die Eltern haben es am Ende wieder einmal als Team geschafft. Es gibt zur Feier des Tages Falafel und ein Essen, das alle satt macht. Heute früh. Es geht zum traditionellen Morgengebet für das Ende der Fastenzeit. Die Familien, die in der Nähe ihrer Heimatstadt bleiben konnten, besuchen Gräber ihrer Angehörigen. Doch viele wissen bis heute nicht, wo die Körper ihrer Liebsten überhaupt sind. Der politische Anführer der Terrororganisation Hamas, Ismail Haniyeh, erfährt heute, dass bei einem israelischen Luftangriff 3 seiner Söhne getötet wurden. Unterdessen bekräftigt der israelische Minister Benny Gantz aus dem Kriegskabinett, dass die Armee in Rafah einmarschieren werde. Angehörige der israelischen Geiseln und Unterstützer bangen weiter um ihre Liebsten, auch heute Abend in Tel Aviv. Sie hoffen weiterhin auf einen Deal. Meiner Meinung nach ist kein Preis zu hoch. Wir haben bereits einen so hohen Preis auf beiden Seiten gezahlt. Richtig optimistisch ist hier auf dem Platz aber kaum jemand.
Christian Limpert in Tel Aviv. Je länger der Gaza-Krieg dauert, desto stärker flammen dann auch wieder die Proteste in Israel auf. Wie viel Rückhalt hat Regierungschef Netanyahu noch in der Bevölkerung, aber auch in den eigenen Reihen?
Es kommt darauf an, über welches Thema man redet. Wenn es zum Beispiel um das von Netanyahu ausgesteckte Ziel geht, die Hamas im Gazastreifen zu zerstören, dann hat er hier nach wie vor weitgehend großen Rückhalt in der Bevölkerung. Wenn es um die Geiselfrage zum Beispiel geht und um Verhandlungen mit der Hamas, dann sehen wir, dass die Angehörigen der Geiseln immer mehr Zulauf bekommen von Menschen, die sagen, die Politik muss sich ändern, man muss Verhandlungen, eine Waffenruhe eingehen und erst dann über den Krieg reden. Und wenn man sich neueste Umfragen anschaut, dann sieht man, dass der Politikstil Netanyahus zunehmend kritisiert wird und dass Umfragen zufolge seine Partei und Netanyahu Wahlen massiv verlieren würden. Und diese Spannung zeichnet sich auch in seiner Regierung ab. Er wird dort von teils extremen Koalitionspartnern getrieben, die sagen, wenn er zum Beispiel dem Druck der Amerikaner nachgibt, dann ist die Regierungskoalition am Ende. Gleichzeitig hat er mit Benny Gantz zum Beispiel einen Oppositionspolitiker in seinem Kriegskabinett, der immer wieder ihn kritisiert und der auch schon Neuwahlen gefordert hat.
Anderes Thema. Nun gab es heute die Meldung, dass 3 Söhne und weitere Familienmitglieder von Hamas-Chef Haniyeh, wir haben es gerade im Beitrag gesehen, bei einem israelischen Angriff in Gaza getötet wurden. Welche Auswirkungen könnte das denn haben?
Nun, es laufen derzeit ja wieder Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe und einen sogenannten Geiseldeal. Da war eben die Sorge vor allem bei Angehörigen von Geiseln groß, dass diese militärische Operation Israels heute das Ganze wieder gefährden könnte. Beide Seiten, die Hamas und Israel, dementieren das. Gleichzeitig bleiben die Verhandlungen aber extrem kompliziert. Die Hamas hält an ihrem Minimalziel, wie sie sagt, fest, nämlich den kompletten Abzug Israels aus dem Gazastreifen. Und die israelische Seite, die befürchtet, dass die Forderung nach einer Liste von überlebenden Geiseln, insbesondere Frauen, Verletzten und älteren Menschen, dass diese Liste von der Hamas gar nicht geliefert werden kann. Beide Seiten beschuldigen sich gleichzeitig weiter oder werfen sich gegenseitig vor, momentan nicht wirklich an einem ernsthaften Deal, an ernsthaften Verhandlungen interessiert zu sein.
Christian, vielen Dank für die Informationen nach Tel Aviv. Ja, dass die Zeit des Fastens nun vorbei ist, das wird auch in Deutschland von vielen Musliminnen und Muslimen gefeiert. Als Zuckerfest wird es vor allem von türkischstämmigen Menschen bezeichnet. Doch süßes Gebäck wurde heute in vielen muslimischen Familien aufgetischt, ganz egal, woher sie stammen. Insgesamt 3 Tage dauert dieses Fest des Fastenbrechens, das da heute begonnen hat. Und mittendrin im Ruhrgebiet haben Susanna Jalek und Jakob Schiffer eine Familie in Herne an diesem besonderen Tag begleitet.
Sie gehen zum Gebet im Morgengrauen, junge Gemeindemitglieder und Ältere. Drinnen gibt es für jeden eine Dattel, mit ihr beginnen sie traditionell das Fest des Fastenbrechens. Schnell ist es voll in der kleinen Moschee der islamischen Gemeinde Herne-Rölinghausen. Die Männer verteilen sich auf mehrere Räume. Es ist ein besonderer Tag, auch für den 15-jährigen Musab Nasik.
Also mir geht's super,
Jetzt Zuckerfest ist sozusagen eine Belohnung für uns nach dem wochenlangen Fasten.
Ihre Freunde, die nicht Muslime sind, wissen Sie, was Sie heute Morgen machen?
Also die meisten schon, weil ich habe denen das so ein bisschen erklärt, wie das so ist am Zuckerfest. Aber ja, die gratulieren mir auch zum Zuckerfest. Ja.
Was sagen die?
Eid Mubarak.
Also frohes Fest. Die islamische Gemeinde Herne-Rölinghausen gibt es seit mehr als 40 Jahren. Sie gehört keinem Verband an, finanziert sich rein über Spenden ihrer Mitglieder. Der Imam ist Musab Nasiks Onkel, er betet für Frieden.
Die Nachrichten über Kriege zerreißen unsere Herzen. Unschuldige Menschen werden zum Opfer. O Allah, wir beten für alle, die nach Wegen suchen, Kriege zu beenden und gerechten Frieden zu schaffen.
Dann gibt es ein erstes kleines Geschenk.
Also das sind meistens Süßigkeiten, wie der Name es auch sagt, Zuckerfest.
Während das Gebet für die Männer Pflicht ist, bleiben die Frauen meist zu Hause, um das Festessen vorzubereiten. Kübra Nasik steht dafür seit dem frühen Morgen auf den Beinen. 53 Mitglieder der Nasik-Familie kommen heute zusammen und geflüchtete Ukrainerinnen, Christinnen, die die Gemeinde aufgenommen hatte. Die Kinder sind für den Feiertag von der Schule freigestellt.
Es ist nicht wie vor 10, 20 Jahren. In meiner eigenen Schulzeit war es noch ein bisschen problematischer. Also wir müssen erst die Schule so einen Antrag stellen und dann nochmal beweisen, dass es ein Fest ist. Und heute wissen schon die Schulleitung, dass es heute wirklich frei ist.
Die 7-jährige Elif Sultan freut sich vor allem
auf die Geschenke.
Und die Erwachsenen? Sie haben 30 Tage lang von Sonnenauf bis Untergang auf Essen und Trinken verzichtet. Für sie ist heute auch ein Tag der Umstellung.
War heute Morgen schon ungewohnt, als ich dann das Gefühl hatte, ich müsste was trinken, aber war mir unsicher, darf ich jetzt heute überhaupt noch was trinken oder noch nicht? Und dann fiel mir das ein, ich so, nein, wir feiern heute Fest, dann darf ich auch was trinken und gleich gibt's auch was zu essen. Und man freut sich natürlich drauf, auf die Gemeinsamkeit und das zu teilen und mit den anderen die Zeit zu verbringen, ist was Schönes.
Dann geht es ans Buffet. Es ist die Belohnung für entbehrungsreiche Wochen. Wochen, die Musab Nasik trotzdem nicht missen will.
Auf jeden Fall, mir würde sehr viel fehlen. An sich das Fasten macht auch sehr viel Spaß, weil man mit der Religion näher kommt.
Warum ist euch das wichtig, auch das nach außen zu zeigen?
Weil der Islam falsch repräsentiert wurde oft. Zum Beispiel jetzt wie Terrororganisationen, die angeblich muslimisch sind. Aber aus unserer Sicht das nicht so ist, weil unsere Gemeinde auch vielfältig ist, jetzt mit Ukrainern, mit Türken, mit arabischen Menschen. Und das ist uns wichtig, das zu zeigen, dass wir nicht mit Krieg und Waffen, sondern mit Frieden und Gemeinschaft interagieren.
Sein Wunsch zum Fest des Fastenbrechens, dass die Menschen auf der Welt friedlich zusammenleben. Der Wunsch seiner kleinen Cousine wurde schon erfüllt. Sie und die anderen Kinder haben ihre Geschenke bekommen.
Was heute sonst noch wichtig war, Susanne, Nachrichten jetzt mit dir.
Wer in den nächsten 5 Jahren in ein gefragtes Wohngebiet zieht, kann weiter auf die Mietpreisbremse setzen. Die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, sie bis 2029 zu verlängern. Bisher gilt sie in Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. In Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt soll sie Preissteigerungen bei Neuvermietungen begrenzen. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission empfiehlt, tierische Produkte teurer zu machen. Damit könnte Landwirten eine artgerechtere Haltung von Nutztieren ermöglicht werden. Konkret schlägt die Kommission vor, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von derzeit 7 auf bis zu 19% zu erhöhen. Das könnte Fleisch, Eier und Milchprodukte betreffen. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir zeigt sich offen für den Vorschlag. Der Bauernverband lehnt ihn ab. Die insolvente Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof soll nach der Übernahme durch neue Eigentümer einen Großteil ihrer Filialen behalten. Mehr als 70 der insgesamt 92 Standorte sollen bleiben, teilte der Insolvenzverwalter mit. Welche steht noch nicht fest. Allerdings sollen auch mehrere hundert Arbeitsplätze gestrichen werden. In der Essener Zentrale etwa jeder zweite Job.
Der Mannheimer Unternehmer Bernd Beetz will mit amerikanischen Partnerinvestoren Galeria Karstadt Kaufhof übernehmen und sanieren. Er stand vor 5 Jahren kurz an der Spitze des Aufsichtsrats, kennt also den Konzern.
Unvergleichbar.
die Strukturen damals und jetzt die einfache Struktur, die wir jetzt anstreben. Wir sind direkt am Geschäft dran.
Wenn der Verkauf vom Amtsgericht Essen und von der Gläubigerversammlung genehmigt wird, muss die Situation jedes Standorts neu bewertet werden.
Die Faktoren, die darüber entscheiden, ob eine Filiale geschlossen wird oder fortgeführt wird, ist die Frage der Miethöhe, ist die Frage, wer für die Fassade und für das Dach reparaturmäßig verantwortlich ist und schließlich noch die Frage der Laufzeit.
Von der Zahl der verbleibenden Filialen hängt ab, wie viele Beschäftigte gehen müssen.
Rund zwei Wochen nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Solingen ist der mutmaßliche Täter offenbar gefasst. Ein 39-jähriger ehemaliger Mieter soll das Feuer aus persönlichen Gründen gelegt haben, teilte die Staatsanwaltschaft heute mit. Sie schließt ein fremdenfeindliches Motiv aus. Eine vierköpfige bulgarische Familie war in den Flammen ums Leben gekommen. An den Börsen haben neue Inflationszahlen aus den USA für Unruhe gesorgt. Die Verbraucherpreise stiegen dort im März unerwartet kräftig um 3,5% gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Februar hatte die Inflationsrate noch bei 3,2% gelegen. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne.
Eine steigende Inflation in den USA bedeutet eher keine nahe Senkung der Leitzinsen dort. Zwar fallen die Preise bei Nahrungsmitteln und Industrieprodukten, aber dafür hält sich die Teuerung bei Dienstleistungen und die Löhne steigen. In der Eurozone ist die Lage ähnlich. Wenn die Europäische Notenbank EZB morgen ebenfalls Tendenzen erkennen lässt, die eher nicht in die Richtung einer Zinssenkung weisen, kann die Stimmung an der Börse trübe werden. Denn die Aussicht darauf war der Hauptgrund für die enormen Kursgewinne in den vergangenen Wochen. Jetzt ist die Fallhöhe der Märkte groß und die Inflation, zumindest in den USA, hartnäckiger als erwartet.
In Russland und Kasachstan steigt das Hochwasser weiter. Insgesamt sind in beiden Ländern nach Behördenangaben mehr als 90.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Russische Staatsmedien sprechen von einer Jahrhundertflut. Besonders betroffen ist die Region Orenburg im Süden des Landes. Dort sorgt der Fluss Ural für starke Überschwemmungen. Grund ist eine starke Schneeschmelze in den umliegenden Bergen.
Auch in den bunten 70er Jahren war sein Denken noch ziemlich schwarz-weiß. Alfred Tetzlaff, das spießig reaktionäre Familienoberhaupt aus Ein Herz und eine Seele. Erfunden wurden Figur und TV-Serie von einem Mann, der da so ganz anders war. Wolfgang Menge. Der hat als Autor aufsehenerregender Serien, Filme oder Fernsehspiele den Zuschauern aber noch viel mehr vorgeführt als das kleinbürgerliche Ekel. Zum Beispiel die Zerstörung unserer Umwelt oder den Voyeurismus in den Medien. Wolfgang Menge war ein Mann, der dem Publikum im besten Sinne so manches zugemutet hat. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Und Benedikt Schäper zeigt, warum man ihn wirklich als einen Televisionär bezeichnen kann.
Und auch das ging daneben. Bitte sofort Arzt!
Profikiller jagen einen Menschen vor laufenden Kameras und Zuschauer helfen dabei. Der Film Das Millionenspiel, 1970 messerscharfe Medienkritik an Sensationslust und Quotengier. Ein Meilenstein deutscher Fernsehgeschichte aus der Feder Wolfgang Menges. Mit seinen Drehbüchern nimmt der Autor Zeitgeschichte visionär vorweg. Von der deutschen Wiedervereinigung bis zu Luftverschmutzung im Katastrophendrama Smog.
Es ist Smog-Alarm.
Er hat sich aber auch diebisch gefreut, wenn seine Sachen so realistisch waren, auch so realistisch umgesetzt von damals kongenialen Regisseuren, dass die Leute angerufen haben, zum Beispiel Millionenspiel, und sich freiwillig gemeldet haben, gejagt werden wollten, auch wenn ihr Leben auf dem Spiel steht, oder bei Smog angerufen haben, ob sie jetzt wirklich noch vor die Tür gehen sollen.
Geboren in Berlin wächst Wolfgang Menge in Hamburg auf. Als junger Soldat kämpft er an der Ostfront. Traumatisiert desertiert er später. Nach dem Krieg landet Menge wegen Schwarzhandels kurzzeitig im Gefängnis, beginnt schließlich als Journalist zu schreiben, berichtet als Korrespondent aus China und Japan. In den 50er Jahren der Wechsel zum Fernsehen. Zu Fakten kommt Fiktion. Mit Stahlnetz erfindet Wolfgang Menge Deutschlands erste Krimiserie. Sie basiert auf wahren Fällen. Ein Straßenfeger, das True Crime von damals.
Wolfgang Menge besaß eine einzigartige Kombination von Talenten. Er war nämlich einerseits Reporter, Er hat recherchiert, er hat Geschichten gefunden, aber andererseits war er ein großer Erzähler und er konnte Geschichten erfinden. Und die Verbindung von diesem Gefundenen und Erfundenen, das machte seine größten Erfolge aus.
Ekel Alfred, das alter Ego Wolfgang Menges. Die Serie Ein Herz und eine Seele, die erste deutsche Sitcom, bis heute Kult.
Du langhaarige bolschewistische Hyäne, bevor ich abkratze und dir auch nur einen Furz hinterlasse, schmeiß ich eine Bombe und jag die ganze Bude hier in die Luft.
Mein Vater wollte grundsätzlich der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten, einen Kleinbürger porträtieren, den deutschen Kleinbürger, der natürlich sonst kein Sujet war in der großen Fernsehintellektuellen Szene.
Auch vor der Kamera überzeugt Wolfgang Menge als Moderator der ersten Talkshow 3 nach 9.
Haben Sie für irgendwas Angst in Berlin, Herr Apel?
Nein.
Angst? Abgesehen von, außer vor Ihrer Partei, aber ich meine sonst.
Er hat die Zukunft des Fernsehens gesehen, hat versucht, das Fernsehen in die Zukunft zu zerren, gegen den Widerstand auch oft derjenigen, die das Fernsehen verantwortet haben. Und wenn er heute noch arbeiten würde, dann wäre Wolfgang Menge bei TikTok, bei YouTube oder in der Games-Industrie und würde dort sein Millionenspiel machen.
Für seine Ideen erhält der Televisionär etliche Preise. Bis zu seinem Tod 2012 glaubt er an anspruchsvolle TV-Unterhaltung. Denn
es kommt darauf an, wie man was macht.
In der Tat. Und wie es das Wetter jetzt macht und ob wir uns ein paar Tage Frühling oder sogar schon Frühsommer freuen. Carsten, die Aussichten bitte.
Es geht eindeutig in Richtung Frühling bei unserem Wetter und am Samstag erwarten wir vor allem in der Südhälfte einen Tag mit erneut sommerlichen Temperaturen von mehr als 25 Grad. Aber das schauen wir uns gleich an. Ich möchte zunächst mal Richtung Südrussland blicken. Wir haben ja gerade die Bilder gesehen von diesem Jahrhundert-Hochwasser und ich habe ein paar Satellitenbilder herausgesucht. Hier zur Orientierung. Wir haben hier Russland, Kasachstan an der Grenze. Hier ist das Kaspische Meer, hier ist das Schwarze Meer und wir blicken in diese Region und zwar in die Grenzregion Europa-Asien im Südteil des Uralgebirges. Und dort habe ich mal Satellitenbilder rausgesucht. Wir fangen an mit dem 30. März. Das ist ein Falschfarbenbild. Das, was hier türkis zu sehen ist, das ist die schneebedeckte Landschaft. Und es geht um dieses Flusstal, was hier angedeutet ist. Den Fluss selbst kann man kaum sehen. Das ist das Flusstal des Uralflusses. Am 30. März, wie gesagt, der Fluss gefroren und alles schneebedeckt. Nur 5 Tage später kam eine große Wärmewelle mit Temperaturen von mehr als 20 Grad und der größte Teil dieser schneebedeckten Fläche ist verschwunden und das ganze Schmelzwasser sehen wir hier in diesem Flusstal. Es ist angeschwollen, das sind zum Teil mehr als 20, 30 Kilometer Wasserfläche. Nochmal kurz zurück, am 30. März sah es so aus und am 5. April, nur wenige Tage später, sehen wir hier schon die beginnenden Überschwemmungen. Und hier liegt diese Stadt Orsk, die besonders betroffen ist. 3 Dämme sind dort ja gebrochen, so zumindest entnehmen wir es den Nachrichten. Zurück nach Deutschland und wir schauen uns jetzt unseren Frühling an, der sich weiter vorbereitet. Heute Nacht ist es meistens sternklar oder leicht bewölkt. In der zweiten Nachthälfte kommen im Nordwesten ein paar Wolken an, bringen leichten Regen oder Nieselregen. Und diese Wolken mit dem leichten Nieselregen breiten sich morgen tagsüber bis an den Nordrand der Mittelgebirge aus. Dahinter kann es einzelne Wolkenlücken geben, am sonnigsten bleibt es im Süden. Die Temperaturen nachts im Süden kälter, nur wenig über Null oder zum Teil sogar leichter Frost. Im Nordwesten ist es milder. Tagsüber Temperaturen unter den Wolken 12 bis 15 Grad, bei Sonnenschein im Südosten bis zu 20 Grad. In den nächsten Tagen wird es wärmer, der wärmste Tag der Samstag, im Norden 22, im Süden, wie schon gesagt, bei ziemlich sonnigem Wetter bis zu 28 Grad.
Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Und einen haben wir zum Schluss noch, denn wir schauen noch drauf, was Borussia Dortmund heute Abend gemacht hat in der Fußball-Champions League. Die Dortmunder waren ja im Viertelfinal-Hinspiel zu Gast in Spanien bei Atletico Madrid. Und das Spiel ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen mit einer 1:2-Niederlage für den BVB. Benedikt Brinser.
Das Team von Edin Terzic geht mit großer Vorfreude, aber auch Respekt vor dem Gegner in dieses Spiel, das aus BVB-Sicht maximal schlecht startet. Maatsen schenkt den Ball her, Rodrigo de Paul mit der frühen Führung für Atletico in der 4. Minute. Der BVB verunsichert und immer wieder fahrig. Nach einem Missverständnis von Hummels und Schlotterbeck der 2. Treffer für Atletico, Samuel Lino, 32. Minute. In der 2. Hälfte wird es hitziger. Atletico-Trainer Simeone gegen BVB-Sportdirektor Kehl. Dortmund inzwischen besser drin im Spiel, die Gastgeber aber haben die große Gelegenheit aufs 3:0 überragend gehalten von Torwart Kobel. Der BVB steckt nicht auf. In der 81. Minute trifft dann der eingewechselte Alea zum 2:1. Ein Tor, das die Dortmunder Chancen aufs Halbfinale vor dem Rückspiel kommenden Dienstag erheblich verbessert.
Tja, drück mal die Daumen. Soweit für uns von heute. Für die Tagesthemen hier im Ersten folgt jetzt im Anschluss Sandra Maischberger, die unter anderem Bundestagspräsidentin Bärbel Baas begrüßt.
Und die nächste Tagesschau im Ersten, die gibt es dann gegen 0.15 Uhr und natürlich jederzeit auf tagesschau.de.
Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.